jeden verurteilenden Gedanken, jedes verurteilende Wort. Und dann geht es um die Frage nach dem Strafmaß für dich oder so. Und dann wird es einem nochmal ein bisschen anders, finde ich. Mal so drüber nachdenken und denkt, oh, hoppla. So, das ist ja ganz schön herausfordernd. Natürlich haben wir eine Verantwortung. Siehst du deinen Bruder sündigen, dann geh hin. Ja? Also für so harmoniebedürftige Menschen wie mich, wir dürfen auch das mit dem Splitter und Balken nicht immer gleich rausziehen als erstes Zitat und sagen, ich darf den anderen ja nichts sagen, weil Jesus hat gesagt, Splitter und Balken. Und deswegen darf ich dem anderen nicht deutlich auf seine Sünde hinweisen oder so. Nur die Frage ist, mit welchem Herzen tue ich das? Welches Herz steht dahinter, wenn ich mit einem Menschen ins Gespräch kommen will über die Frage nach, siehst du deinen Bruder, siehst du deine Schwester sündigen? Dann geh hin und sprich mit ihm an. Tue ich das aus einem Herzen heraus, von wegen, ich bin schon ein bisschen besser und heiliger, ich bin schon näher an Christus, und deswegen lass mich dir mal sagen, was du tun kannst, damit du auch so gut wirst wie ich. Das ist so ein bisschen die falsche Motivation. Das heißt so ein bisschen. Das ist absolut die falsche Motivation. Das ist das falsche Herz. Sondern das Ringen sollte sein, ich will mit meinem Bruder, mit meiner Schwester gemeinsam im Glauben wachsen. Nicht, ich sag dir mal, was ich schon begriffen habe. Vom Gesetz her oder so, sondern mich trotzdem unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen und aus der Demut vor Gott heraus, nicht aus meinem Stolz, nicht aus meinem rechtgläuberischen Herzen heraus, sondern aus der Demut vor Gott heraus das Gespräch mit dem anderen suchen. In der Hoffnung, ihn zu gewinnen, nicht ihn maßzuregeln, ihn zu erziehen, ihm zu helfen, irgendwas so, sondern ihn zu gewinnen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel von so einem Gespräch. Nicht, dass wir beide irgendwie religiöser werden, sondern dass wir mehr hineinwachsen in diese Gnade Gottes. Ist es dir gleichgültig, Vers 4, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Nein, das ist eine rhetorische Frage. Natürlich ist mir das nicht gleichgültig, weil ich weiß, ich bin darauf angewiesen, dass Gott zu mir freundlich, geduldig und nachsichtig ist. Weil wenn Gott nicht so wäre, dann wäre er ein sehr harter Gott und ich hätte eine sehr harte Zukunft. So. Aber nun ist Gott, Gott sei Dank, freundlich, geduldig und nachsichtig auch mit mir. Und deswegen darf ich immer wieder erleben, wie seine Freundlichkeit mich zur Umkehr bewegen will. Mich, es fängt bei mir an. Umkehr beginnt bei mir, in meinem Herzen. Nicht nur im Wunsch für den anderen. Sondern Umkehr beginnt bei mir in meinem Herzen. Vers 5, aber nein, du trägst selbst dazu bei, dass Gottes Zorn immer größer wird, weil du dich hartnäckig weigerst, auf deinem falschen Weg umzukehren. Das Wort, was da im Griechischen steht, in der Form, wie es da steht, heißt Sklerotheta. Und das kennt ihr, das Wort vielleicht. In einem anderen Kontext. Sklerotheta. Sklerotheta heißt hart, starrsinnig, trotz, halsstarrig und widerspenstig. Und das ist das, was der Paulus hier den Christen in Rom hinlegt und sagt, passt auf, dass ihr nicht so werdet. Sklerotheta. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich, warum auch immer, Angst davor, an MS zu erkranken. Ich habe ein paar Menschen in meinem Umfeld, die hatten das. Und ich voll im Saft und im Sport und überhaupt und so. Und dann war das so eine Angst, so, boah, wenn ich das kriegen würde, dann würde ich den Sport nicht mehr machen können, den ich zurzeit mache, der mir so wichtig ist. Multiple Sklerose, jetzt merkt ihr, ne? Genau, Sklerotheta, da kommt das her. Sklerose, dieses Hartwerden. Was sich da ja nicht aufs Herz bezieht, sondern natürlich hat das was mit den Muskeln zu tun und so weiter, mit dem Körper. Aber letztlich ist auch das Herz ein ganz wichtiger Muskel. Und da müssen wir darauf aufpassen, dass unser Herz nicht hart wird. Dass es nicht starrsinnig wird, dass es nicht trotzig wird, dass es nicht halsstarrig wird und widerspenstig. später in den Sendschreiben, Offenbarung, diese sieben Sendschreiben, da geht es immer wieder, manchmal sehr, sehr deutlich um dieses, pass auf, dass du die erste Liebe nicht verlässt. Pass auf, dass du nicht lauwarm wirst. Du bist weder heiß noch kalt, pass auf, dass du nicht lauwarm wirst. Weil Gott wird dich ausspucken. Und das ist für uns, oder finde ich zumindest, eine ganz wichtige Herausforderung für uns Christen, dass wir im Laufe der Jahre, im Laufe unserer Beziehung zu Gott, im Laufe unseres Lebens mit Gott, nicht die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe, das ist so eine ganz frische, innige, überschwängliche Liebe. So. Vielleicht kannst du dich erinnern, wie das war, als du zum ersten Mal richtig begriffen hast, was es bedeutet, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Und diese überwältigende Liebe von Gott erlebt hast, gespürt hast, erfahren hast, begriffen hast und dein Herz genommen hast. Und jetzt geht es darum, im Laufe der Jahre nicht abzustumpfen und nicht hart zu werden, nicht kalt zu werden, sondern diese erste Liebe, die sich zu bewahren, damit das eben nicht passiert. Auch nicht lauwarm zu werden, sondern weiter heiß zu sein, auch im Hinblick auf die Liebe zu Jesus. Das ist wie bei so einem Metall, ne? Solange das heiß ist, kann ich das schön bewegen, kann ich das biegen, kann ich das bearbeiten. Aber wenn Metall hart wird, kalt wird, dann wird es hart. Und dann wird es schwieriger, das irgendwie zu verformen. Bei Stahl geht es ja schon gar nicht. Das bricht dann einfach. Und deswegen pass auf, dein Herz auf, dass es nicht hart wird, dass es nicht starrsinnig wird, nicht trotzig, nicht widerspenstig, dass es keine Sklerose entwickelt. So. Sondern dass es beweglich bleibt, dass es heiß bleibt, dass es in der Liebe Gottes bleibt. Weil wenn dann der Heilige Geist vielleicht in deinem Herzen wirkt und dir deutlich macht, wo Sünde in deinem Leben ist, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich könnte sagen, ja, aber das ist ja nur noch so ein kleiner Punkt. Guck mal, was ich schon alles geschafft habe in meinem Leben, was ich schon alles nicht mehr tue, wo du schon alles, das kleine bisschen. So. Guck mal, wie weit wir zwei schon gekommen sind, Heiliger Geist, du und ich. So. Oder man könnte auch sagen, ja, aber guck mal, im Vergleich zu manchen Menschen, die in dieser Welt rumlaufen, so schlimm ist das doch gar nicht. Da gibt es Menschen, die sind, mach mal was bei denen. Sag denen mal, wo der Hammer hängt. Aber doch, also bei mir ist doch nur noch so ein bisschen Feinschliff nötig. So. Nee, wenn der Heilige Geist in dir am Werk ist und dich von der Sünde überführt, dann ist das Beste, was du tun kannst, dass du zum Kreuz gehst und sagst, Jesus, vergib mir, sei mir Sünder gnädig. Und hilf mir, verändere mich. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sondern hilf mir, zu deiner Ehre und zu deiner Freude zu leben. Nicht hart zu werden, nicht starrsinnig, nicht trotzig, sondern zu Gottes Ehre zu leben. Weiter, Vers 5, denn am Tag des Gerichts wird Gott, der gerechte Richter, über die ganze Erde alle Menschen nach ihrem Tun richten. Spannend, nach ihrem Tun. Es gibt von der Offenbarung her zwei Gerichte. Es gibt das jüngste Gericht und das Preisgericht sozusagen. Also die eine Frage ist Himmel oder Hölle. Das ist eine ganz wichtige Frage, zu der du entscheidend ganz viel beitragen kannst. Wie da die Antwort lautet, nämlich wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn man sie denn so einfach sich machen will. Manche machen sie sich zu einfach und sagen dann sowas wie, an Gott kann ich nicht glauben, weil der ist ja so ungerecht und gemein und ist gar kein lieber Gott und deswegen glaube ich erst gar nicht an ihn. Ich habe mit den Konfirmanden drüber gesprochen, über die Frage nach dem Leid und habe gesagt, das ist so oft nur so eine vorgeschobene Frage, weil wenn ich Gott verantwortlich machen kann für das Leid, als Begründung dafür, dass ich deswegen auch nicht an ihn glaube, dann mache ich es mir zu leicht. Die Frage ist ja vielmehr, darf Jesus mein Leben verändern? darf er mich prägen. Gott will ja nicht einfach nur in mein Leben reinkommen als Sahnehäubchen auf einen Kuchen, der schon fertig ist. Sondern wenn Gott in mein Leben kommt, dann mit dem Anspruch, dass er der Herr ist und dass er Dinge verändern darf. Dass ich nicht mehr meinen Willen gestalte, sondern zu seinem Willen Ja sage. Und ihn frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, wie ich umgehe mit bestimmten Fragen in meinem Leben? Nicht, Herr, ich mache das so und so und du darfst noch deinen Segen obendrauf kippen. Sondern Gott einfach nur die Schuld für das Leid in die Welt, für der Welt in die Schuhe zu schieben, um mich nicht länger mit ihm zu beschäftigen, das ist der falsche Weg. Und so auch hier. Es geht darum, dass Gott wirklich der Herr ist. Und er wird richten über unser Tun. So, Preisgericht, zweites Gericht. Da geht es dann um die Frage der Größe deiner Krone, sozusagen. Also, wie bist du gelaufen als Läufer in dieser Bahn des Lebens? Wie bist du gelaufen? Und da geht es wieder auch ganz viel um dich, um dein Tun, wo wir keine Entschuldigung haben, im Sinne von, ach Herr, ich kann doch auch nichts dafür, dass ich in dieser Generation gelebt habe. Du weißt doch, wie das war rund um 2025. Das war normal, das hat dazugehört, dass wir das alle so und so gemacht haben. Und außerdem sind wir Kind der 60er vielleicht. Und da war das auch normal mit, keine Ahnung was allem. Da können wir gar nichts dafür, das war die Gesellschaft, Herr. Nee, wir haben keine Entschuldigung. Denn das Gesetz ist uns ins Herz geschrieben. Wir müssen unser Gewissen schärfen. Und wir müssen unseren Blick auf Gott schärfen und uns von ihm verändern und gestalten lassen. Er wird denen das ewige Leben schenken, Vers 7, die beharrlich das tun, was gut ist und sich nach der Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit sehnen, die Gott gibt. Glaube ist ein Tu-Wort. Die beharrlich das tun, was gut ist. Glaube ist nicht einfach nur ein Artikel, so, ich bin gläubiger Christ, ist kein Adjektiv, so, sondern Glaube ist ein Tu-Wort. Es geht darum, in der Nachfolge von Jesus das zu tun, was Gott Freude macht und ihm Ehre gibt. Diejenigen, die nur für sich selbst gelebt haben, die nicht der Wahrheit, sondern der Ungerechtigkeit gehorchten, wird Gottes ganzer Zorn treffen. Not und Angst wird über alle hereinbrechen, die nicht aufhören zu sündigen. Die Juden zuerst, genauso über alle anderen Menschen, denen aber die Gutes tun, eben schon mal gesagt, Glaube ist ein Tu-Wort, wird Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken, den Juden zuerst, aber auch allen anderen Menschen, denn Gott bevorzugt niemanden. Der Luther hat das geprägt, ne, diese Solas und Solus im Kontext mit, ich wollte schon sagen, der Revolution, aber eigentlich meinte ich was anderes. Und ja, sola gratia ist ganz wichtig, die Gnade allein. Und die Gnade braucht nicht unbedingt Werke, aber sie zieht Werke nach sich. Weil Glaube tot ist, wenn er keine Werke kennt. Dann sind wir bei Jakobus. Ne? So, der Glaube ist tot ohne Werke. Es gehört zusammen. Einfach nur zu sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich danke dafür, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er für alle meine Schuld bezahlt hat. Wenn ich das schon mal begriffen habe, Halleluja, das sind schon gute Schritte so. Aber es ist noch nicht das Ende meiner Reise, hoffentlich. Sondern es sollte die Erkenntnis dazu kommen, dass Gnade Werke nach sich zieht. Gnade ist nicht auf Werke angewiesen. Ich muss nicht Gott beweisen, dass ich ein besserer Mensch werde in seinen Augen und deswegen die Gnade verdient habe. Ich kann Gnade nicht verdienen, aber Gnade darf mich verändern. Gnade darf mich prägen. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben dürfen, wie Gottes Gnade uns verändert. Dass wir nicht Endverbraucher sind der Liebe Gottes, sondern Durchlauferhitzer. Also dass wir nicht die Gnade nur für uns beanspruchen, sondern dass wir die Gnade und die Liebe, die Gott uns schenkt, dass wir die auch weitergeben an unseren Nächsten. Und dass wir dabei nicht wählerisch sind. Jesus ist auch nicht wählerisch. Der hat auch nicht gesagt, okay, pass auf, ich sterbe jetzt am Kreuz, aber ich sage euch genau für wen, für dich nicht. So. Jesus war da nicht wählerisch. Sondern ist für jeden einzelnen Menschen